Hallo, zu meinem Vortrag Webanwendung mit U in Rust. Den Vortrag, den habe ich jetzt nicht ursprünglich hierfür gemacht, sondern es ist tatsächlich eine kleine Vortragsreihe, die ich bei der Arbeit halte, wo ich alle 2 Wochen irgendeinen kleinen Aspekt von Webanwendung mit Rust halte. In der Hoffnung, dass ich den einen oder anderen irgendwie ja, für die Sprache begeistern kann. In dem Zuge muss ich dann auch einen kleinen Disclaimer machen. Also, U habe ich selber jetzt vor nicht allzu langem angefangen. Also, ich lerne selber noch, aber ich fand es halt so interessant, dass ich dachte, oh, dann kann ich es schon mal vorstellen. Aber sollte ich irgendwie an der einen oder anderen Stelle irgendwas Unpräzises sagen, dann bitte reinrufen. Also, ich freue mich selber immer, wenn ich was lerne. Also, ja, wie gesagt, die Präsentation, die habe ich tageweise aufgestückelt. Dementsprechend sind das hier keine Kapitel, sondern Tage. Ich stelle hier jetzt 4 Stück vor. Zunächst werde ich einfach kurz auf WebAssembly eingehen, die Bild-Umgebung-Vorstellung stellen und dann eine kleine Hello World-Anwendung zeigen und dann auch noch den Code und ja, was es dazu halt braucht. Danach werde ich eine andere Demo-Anwendung zeigen und da geht es dann um simple Interaktion und dann auch einfachen Zugriff aus U auf den DOM. Ursprünglich war der dritte Tag dann so ein kleiner Proof of Concept, um einfach mal zu zeigen, wie man U-Komponenten auch in existierende Web-Anwendungen, die jetzt nicht Rust sind, also ja, einfach irgendwelche anderen Single-Page-Applications, wie man das da einbinden kann. Das werde ich jetzt hier nicht zeigen, weil das sonst den Rahmen sprengt. Dann dritten Teil, also Tag 4, werde ich dann einfach zeigen, wie man seine Anwendung auch ein bisschen in Komponenten unterteilen kann, um die zu strukturieren. Und zum Schluss werde ich dann noch zeigen, wie man Deep Links mit U machen kann. So, ja, Rust-Web-Anwendungen. Also zunächst, Rust-Web-Anwendungen werden in WebAssembly gemacht. Der Rust, die Plattform, die dafür ist, das ist die WASM 32 Unknown Unknown. WebAssembly, ich hatte jetzt, ja, viele machen Web, deshalb denke ich, wird es den meisten bekannt sein. Also das ist ein Bytecode-Format, was halt sehr performant in Browsern, aber nicht nur in Browsern, abgespielt werden kann. Und ähnlich wie zum Beispiel Java Bytecode. Technisch wird WebAssembly in eine Webseite als ein JavaScript-Array eingebunden. Und dadurch hat man dann auch direkt so ein Containment. Also es ist halt auf diesen Array eingeschränkt. WebAssembly kennt dann auch keine JavaScript-Datenstrukturen. Das heißt, wenn man halt interfacen will zwischen JavaScript und dem WebAssembly, dann muss man sich dann über Plain Arrays irgendwie behelfen und das dann casten, sozusagen. Genau, dafür gibt es auch ein Tool, das ist das WASM-BindGen. Das generiert dann diesen Interfacing-Code und für die Web-APIs gibt es da die WebSys-Crate, die dann halt die ganzen Web-APIs, die man benötigt, schon mal vordefiniert hat, sodass man da auch drauf zugreifen kann. Ja, wie so eine Anwendung, wenn man die baut, die setzt sich zuerst zusammen aus der HTML-Seite. Das heißt, also man hat eine normale HTML-Seite, in die man den Loader-Code schreibt. Der Loader lädt dann einen JavaScript-Loader und der JavaScript-Loader lädt dann halt das Web, obwohl, nee, das stimmt nicht ganz. Er lädt nicht das Web oder das, ja, doch, also er bindet das WebAssembly dann ein und er definiert dann den Interfacing-Code, damit man auch damit interagieren kann. Also zum Beispiel, wenn man Funktionen aus dem WebAssembly ins JavaScript rausgeben möchte. Der Build-Prozess besteht dementsprechend aus dem Kompilieren und danach muss dann dieser Verbindungscode hergestellt werden und diese Loading-Seite. Das wird dann normalerweise durch einen Bundler gemacht. Der Bundler, den ich jetzt hier verwende, das ist der Trunk. Es gibt noch einen anderen WASM-Pack, den werde ich hier jetzt nicht vorstellen. Und der macht dann halt genau das. Der baut, bundelt, also bundeln ist noch ein bisschen mehr. Das beinhaltet dann auch zum Beispiel irgendwie so ein SAS-Prozessor übers CSS laufen lassen und die Indexseite auch ein bisschen anpassen und dann noch die Namen, die ganzen Module ein bisschen umbenennen, damit die dann cache-friendly sind und sowas. Und zusätzlich hat der Trunk-Server dann aber auch noch die Funktionalität, dass er die Anwendung direkt anbietet und im Autoload-Modus betreibt, sodass man, wenn man, sobald man irgendwas verändert hat, sofort die Änderungen in der Webseite sieht, damit das halt bequem ist, damit zu entwickeln. Und zusätzlich bietet er noch so eine kleine Proxy-Funktionalität, wenn man also zum Beispiel einen Server, also irgendeine API, Web-API haben möchte, dann kann man die dadurch interfacen, damit man sich während der Erfindung jetzt mit Cross-Site, Cross-Origin und sowas nicht irgendwie darum kümmern muss, sondern das halt convenient irgendwie alles von einem Server die ganze Anwendung kriegen haben möchte. So, Vue ist ein Framework für Single-Page-Applications. Das heißt also, alles wird geladen am Anfang und die ganze Anwendung spielt dann innerhalb eines Loads. Also die Anwendung wird nicht nachgeladen, nicht wie so klassische PHP-Seiten, wo halt jede Seite immer nachgeladen wird. Es hat eine Makrosprache, also die Darstellung, die wird in einer Makrosprache durchgeführt, die an HTML angelehnt ist. Und es bietet die Möglichkeit zu modularisieren, sodass man halt auch wiederverwertbare Komponenten bauen kann. Die Kommunikation zwischen den Komponenten, die funktioniert zum einen, also top-down, also vom Parent zum Kind, über Properties. Also das wird dann modelliert als HTML-Attribute. Und ansonsten für die Kommunikation zwischen Kindern oder nach oben werden dann Nachrichten verwendet, die man an die entsprechenden Komponenten schickt. Ja, und zusätzlich ist Interaktion mit Web-APIs möglich. Genau, also das funktioniert dann klassisch über WebSys, also über die Schnittstellen, die da halt angeboten werden. Genau, und Styling, das geht über CSS, also das macht wirklich nur plain HTML und sorgt sich nicht für irgendwelche, also hat nicht irgendein Designkonzept oder sowas. So, die erste Anwendung, die ich jetzt zeigen werde, das ist so eine olle Hello World Anwendung. Da ist U-Komponenten, die kommen in zwei Flavors. Also es gibt zum einen die funktionellen Komponenten und dann halt die klassischen Komponenten, sage ich mal. Die funktionellen Komponenten, da schreibt man halt einfach nur eine Funktion, die den HTML im Prinzip direkt generiert. Bei normalen Komponenten kann man dann zusätzlich auch noch Interaktion definieren und auch einen inneren Zustand behalten. Und genau, und da zeige ich dann auch direkt, wie man Crates einbinden kann. Spoiler, es funktioniert einfach. So, also das ist hier der, da ist jetzt hier der Code. Ich starte jetzt erstmal. Ich zeige jetzt erstmal, wie das aussieht. So, also das ist jetzt hier die Anwendung, Hello World, und dann hier eine Liste mit Lorem Ipsum Einträgen. Okay. So. Ach so, ja, das hier zeigen wir auch noch. Also, dann die Cargo sieht relativ unspektakulär aus, also oben wie sie immer aussehen. Und bei den Dependencies muss man sich halt die Dependencies, die man zusätzlich haben möchte, dazuladen und dann halt die U-Komponente. Die bei U ist es so, dass die, ich habe jetzt in letzter Zeit nicht mehr geguckt, aber die letzte Version, die ist schon was länger her. Deshalb habe ich mir jetzt da eine speziellere Version rausgesucht, aber das ist vielleicht auch ein Disclaimer, den man machen sollte. Also es ist alles noch pre 1.0, dementsprechend alles instable, unstabil und da ändert sich auch wirklich was. Also das, ja, wie sehr man das jetzt für produktiven Einsatz empfehlen kann, ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. So, dann zeige ich mal hier die HTML. Also man muss für diesen Trunk-Server so eine HTML-Stub-Seite definieren. Die ist im einfachsten Fall sowas. Und der Trunk-Server, der haut dann an die entsprechenden Stellen den Loader-Code, den er benötigt, um halt das WebAssembly dazu zu holen. Wir können uns mal angucken, wie das dann aussieht. Also dann macht er sowas draus. Also der macht dann erstmal hier den Loading-Code, dann die Moduldefinition und das, was man hier unten im Body sieht, das ist dann zum einen die Initialisierung, aber auch dieser Reloader, damit halt Codeänderungen direkt sich da manifestieren. Und jetzt schauen wir uns mal den was? Nee, was ist denn das? Vor. Hier, den Code an. Also so sieht das aus. Man muss erstmal hier so ein Makro definieren. Wenn man funktionelle Komponenten hat und den muss man, also die Komponenten selber, das sind Klassen, dementsprechend gibt man der dann halt so einen Klassennamen, den man haben möchte. Das hätte man sich auch sparen können. Man kann auch der Funktion einen Uppercase-Namen geben und dann, ja, dann heißt halt die Klasse genauso, wie die Funktion heißt. Die Funktionen geben dieses UHTML zurück. Und das HTML, das wird in so einem HTML-Makro definiert. Da muss man dann hier so eine Enclosing Tags machen und kann dann praktisch HTML-Code schreiben, außer dass man halt Text dann, also das ist dann halt Rust-Strings. Also die Makrosprache, die kann halt verschiedene Typen standardmäßig in HTML umwandeln, unter anderem halt die verschiedenen String-Typen und dann halt auch HTML-Typen. Das sieht man jetzt hier unten. Also hier haben wir so eine For-Loop. Das hier, dieses For, das kann halt mit Iteratoren umgehen. Das heißt, wenn man dem Iterator gibt, dann arbeitet das den ab und interpretiert, also die Rückgabetypen, das müsste dann alles was sein, was in UHTML umwandelbar ist. Und die werden dann halt einfach hintereinander in die Webseite eingebaut. Hier hat man dann ein kleines Beispiel, wo dann halt einfach nur die List-Einträge gemacht werden und dann aus der Bibliothek Lipsum dann halt die entsprechenden Einträge gemacht werden. Zum Schluss muss man dann halt noch eine Main-Funktion machen, wo man halt dem Renderer sagt, dass er die Anwendung starten soll und dann startet das die Web-Anwendung als kompletten Body. Also wenn man sich jetzt in dieser Loader-Seite zum Beispiel in den Body dann noch was reinschreibt, das geht alles verloren, weil der Renderer alles überschreibt. Also man kommt um diese Einschränkung auch herum, aber ja.
Das, was da in der Vorschleife steht, diese dieses UHTML, das hätte ja auch eine eigene Komponente sein können, oder?
Ja. Ja, genau. Aber wenn es eine Komponente gewesen wäre, also dann wäre es halt innerhalb dieses HTMLs gewesen, ne? Also dann wäre es hier innerhalb dieses HTML-Tags gewesen. Also im, ja, genau, richtig. Genau. So, dann wollen wir mal weiter. Ah, das war's Demo. Genau, so, dann die Demo-Anwendung, für die ich jetzt im Folgenden mache, das ist so eine, ja, keine wirkliche Urlaubsverwaltung, aber es ist so ein bisschen dran angelegt. Also man hat eine kleine Liste mit Urlauben, man hat dann zwei Eingabefelder, wo man die Urlaube dann entweder einen halben Tag oder einen ganzen Tag beantragen kann. Und dann theoretisch gibt es dann noch die Möglichkeit, den zu genehmigen oder nicht zu genehmigen. Das ist alles nicht implementiert. Das ist jetzt einfach nur, um später kleine Sachen zu präsentieren, also aus Demonstrationszwecken. Genau. Die Schwerpunkte sind dabei, dass ich auch mal zeige, also das gerade war ja jetzt eine funktionelle Komponente, jetzt zeige ich die U-Komponenten. Ich zeige auch den Zustand, dass die Zustände halten können. Die U-Komponenten, die müssen eine Component-Trait implementieren und dann mindestens zwei Funktionen, also mindestens die Create- und die View-Funktion implementieren, damit halt U weiß, wie es sie baut und wie es sie rendern soll. Und sobald Interaktion da ist, muss man auch die Update-Funktion implementieren. Zusätzlich gibt es noch weitere Funktionen, zum Beispiel, wenn man auch interaktive Komponenten abseits der von U gemanagten implementieren muss. Das werde ich aber nicht vorstellen. Genau. Hat jemand was gesagt?
Nee, also. Letzter Punkt gefällt
mir. Ja, okay. Genau. Kommunikation. Genau, also was ich jetzt zeige, ist Kommunikation. Also die Komponenten werden rudimentär miteinander kommunizieren. Oder besser gesagt, wir kommunizieren rudimentär mit der einzigen Komponente, die da ist. Ich code, dass man den auch in Funktionen auslagern kann. HTML-Properties. Und wir werden auch ganz rudimentären Zugriff auf die Web-API haben. Und auch, also es wird CSS da sein, sieht nicht gut aus, aber es ist aus Demonstrationszwecken da. Genau, dann zeige ich mal die Anwendung. Bin ich einmal zu viel, ne? Ja. So, das ist natürlich. Also dann zeige ich als erstes mal die Anwendung. Das ist hier die Anwendung, also eine kleine Überschrift. Dann ist hier die Liste mit den Vacations. Hier sieht man die Einträge, die approved sind. Ach so, das war ein Reload, also der reloadet ein bisschen zu häufig. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie einstellen kann. Auf jeden Fall passiert das hin und wieder, dass der dann zwischendurch die Seite neu lädt. Hier sieht man halt, dass die approved true haben, die sind dann in grün. Ja, und in dem Styling ist dann halt auch hier so diese abwechselnden Hintergründe gemacht. Hier haben wir zwei Eingabefelder, die ein bestimmtes Format erwarten. Wenn die das nicht kriegen, dann wird halt ein Fehler an das entsprechende Element geschickt. Und wenn man einen Eintrag macht, dann hat man hier jetzt zum Beispiel einen ganzen Tag und hier jetzt einen halben Tag hinzugekriegt. So, jetzt können wir uns mal anschauen, wie das funktioniert. Also, nehmen wir mal. So, genau. Also zum einen, das Einbinden von CSS ist denkbar einfach. Man linkt hier einfach auf die CSS-Seite. Also man könnte auf das CSS direkt linken, aber der Trunk, der kann halt auch hier solche Data-Trunk-Tags verstehen und kann dann zum Beispiel einen SAS-Prozessor auch aktivieren. Aber hier sieht man auch zum Beispiel ein Header-Feld, was nicht gelöscht wird. Also die Header-Felder werden nicht gelöscht. Das heißt, da kann man dann halt Sachen einbinden, die man so möchte, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, hier irgendwelche CSS-Frameworks oder sowas verwenden möchte. Die Anwendung selber, gut, da habe ich jetzt hier, Moment, mal gucken, genau, erstmal so ein paar Hilfsstrukturen angelegt, um halt irgendwie die Urlaube zu beschreiben, also irgendwie ein Amount, der entweder ein halber Tag oder ein ganzer Tag sein kann. Dann hier ein bisschen Building, also ein Construction-Code. Dann die Vacation, die zusätzlich noch ein Bool hat, um Approved irgendwie darzustellen. Und eine Display, also wenn man irgendwelche Datentypen angibt, also Displayable, die können auch in HTML umgewandelt werden. Das heißt also, wenn man jetzt wirklich einfach billig was machen möchte, dann kann man sich das Display definieren und dann braucht man das nicht dann von Hand in irgendwelche, irgendwie im HTML dann nochmal auszudrücken. Das geht dann direkt. Genau, dann ist hier noch ein kleiner Fehler dargestellt, den brauche ich. Wie ich eben gezeigt habe, wird ja gezeigt, an welchem der beiden Eingabefelder der Fehler stattgefunden hat. Das mache ich über eine Variable, die halt das enthält, ob sich um einen ganzen oder einen halben Tag handelt. Und dann kommen wir jetzt zu den Klassen, die jetzt direkt mit der Komponente zu tun haben. Das eine, das ist die Messages, also wie ich eben schon gesagt habe, die Kommunikation mit Komponenten, die funktioniert über Messages. Das heißt, später hat man so eine Update-Funktion, die zeige ich gleich noch. Und Änderungen werden halt immer nur über die Update-Funktion gemacht, die getrennt ist von der View-Funktion, um halt so ein Model-View eine schöne Trennung zu kriegen, sozusagen. Genau, hier haben wir jetzt die Struktur. Also das ist jetzt die Komponentenklasse. Die hat dann halt ihren lokalen Zustand, in diesem Fall jetzt die Liste mit den Vacations und den Fehler, der möglicherweise stattgefunden hat. Und dann muss man für die Komponente, für die Komponentenklasse halt das Component Trait implementieren. Die hat dann die zwei assoziierten Typen. Einmal die Nachrichten, die geschickt werden können, die werden halt, ja, das sind halt die Nachrichten. Und dann aber auch die Properties. Und die Properties, das werden dann später die Tags, die Attribute, die im Pseudo-HTML verwendet werden. Das werden wir dann später nochmal sehen. Sorry. So, in der Create sieht man, dass ein Kontext reingegeben wird. Mit dem Kontext, da sind dann zum Beispiel Informationen drin, die von außen reingegeben werden, wie zum Beispiel die Properties. Das ist die Art und Weise, wie man damit umgeht. So, dann haben wir hier die Update-Funktion. Also immer, wenn halt jetzt zum Beispiel jemand da in dieses Eingabefeld was eingegeben hat und Enter geklickt hat, dann wird halt hier so eine Add-Nachricht geschickt. Und dann wird der lokale Zustand halt aktualisiert. Zum Schluss wird dann noch mit True, also mit einem Bool gesagt, ob neu gerendert werden soll oder ob das nicht nötig ist. So, die View-Komponente hier, jetzt haben wir die View-Komponente. Das ist im Prinzip das Pendant zu dem, was wir eben hatten, wo wir einfach nur diese eine Funktion hatten. Nur, dass die zusätzlich hier noch den Kontext reinkriegt. Und wie man hier sieht, ist halt self als Konstante reingegeben. So, hier oben werden Event-Händler definiert, da komme ich gleich noch drauf zuzusprechen. Also das sind halt Lambdas im Prinzip, also Callbacks. Und hier haben wir jetzt das HTML. Da sehen wir zum einen halt diesen, wie wieder aus einem Iterator der Code angelegt wird. Und was wir hier jetzt sehen ist, je nachdem, ob der Urlaub approved ist oder nicht, fügen wir halt die HTML-Klasse oder die Klasse approved hinzu und fügen die dann hier als Attribut hinzu. Der Makroprozessor hat dabei den Syntactic Sugar, wie auch bei Rust üblich, dass wenn das Attribut so heißt wie die Variable, die man dem zuordnen will, dass man dann halt nicht irgendwie diese Zuordnung machen muss. Also dass man jetzt nicht irgendwie so ein... Das ist gleichbedeutend. Also man hätte es auch so schreiben können, aber das braucht man, kann man sich halt sparen. Hier unten, das ist jetzt, da sind jetzt diese Eingabeelemente. Die habe ich jetzt einfach mal in eine Table reingetan. Das ist ein Input-Element, also ein normales HTML-Input-Element ist das, den man dann den OnKeyPress-Händler setzt. Den OnKeyPress-Händler setzt. So, und die OnKeyPress-Händler, das sind jetzt die hier oben definiert worden sind. Also das ist jetzt, ja, nehmen wir einfach mal den ein. Da definiert man sich ein Callback. Und da es ein OnKeyPress ist, weiß man ja, dass das ein Keyboard-Event ist, was da reinkommt. Das gibt man dann, kann man dann hier direkt als Typ eingeben. Muss man nicht. Man kann es auch als zum Beispiel generisches Event nehmen. Und dann muss man es halt innen drin casten. Aber das kann man sich halt auch sparen. Ja, und was hier drin passiert, ist relativ unspektakulär. Also wir checken, ob Enter gedrückt wurde. Wenn Enter gedrückt wurde, dann holen wir uns das Input-Element, parsen das in ein Native Date. Wenn es geklappt hat, machen wir da ein Amount draus. Wenn es nicht geklappt hat, dann ignorieren wir den Fehler und sagen, okay, das war ein All-Day, wo jetzt der Fehler passiert ist. Und setzen wir noch das Input-Element leer, damit halt ja, das zurückgesetzt ist und schicken die Nachricht raus. Dass hier diese Batch-Callbacks, die haben die Semantik, dass wenn ein None geschickt wird, dann wird es ignoriert und wenn halt ein Wert da ist, dann wird dieser Wert als Nachricht geschickt. Ja, zum Schluss sieht man dann noch hier, dass man halt auch ganz normale Funktionen definieren kann, die man hier einbindet, wenn man halt irgendwie seine Anwendung innerhalb einer Komponente ein bisschen strukturieren möchte. Und wenn wir uns das mal anschauen, das ist dann halt einfach die Implementierung von der Komponentenklasse. Das ist dann eine ganz einfache Rust-Funktion. Oh, ja, die Seite ist ein bisschen klein, die dann halt ein View HTML zurückgibt.
Müssen es freistehende Funktionen sein oder können das Methoden sein, die self als ersten Parameter haben?
Das ist egal, das ist ein ganz normales, also das ist einfach nur Rust. Also das Einzige, was ist, es muss self muss konstant sein. Also weil das ja innerhalb der View-Funktion jetzt aufgerufen wird. Aber du könntest auch in der Update-Funktion kannst du auch auf Member-Funktionen zugreifen und die sind dann halt, da kannst du dann auch mutable auf Self zugreifen.
Ja, nicht ganz, was ich meine. Also könnte ich ja jetzt eine Methode aufrufen, dann wüsste ich ja nicht, zu welchem Strike die gehört. Ja,
aber hier hast du ja Self. Also du bist ja innerhalb einer Funktion. Genau, also hier hast du ja Self und dementsprechend rufst du das dann mit Self. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil es nicht nötig war an dieser Stelle, aber das kann man genauso machen. Gut, ach so, dann vielleicht noch eine Sache. Und was ich hier noch zeigen kann, ist also, da ich jetzt auf die Web-API zugreife, habe ich halt WebSys eingebunden und dem muss man dann halt immer sagen, auf welche Webkomponenten man zugreifen möchte. Genau, so, das war es jetzt. Hoppala, was war? Ach so, ich habe noch was geändert. Gut. Dann mal weiter. So, ja, nächstes Kapitel. Das ist auch direkt das, was ich überspringen werde. Also, falls da noch Interesse besteht, kann ich das auch noch mal demonstrieren später. Aber ich würde da jetzt nicht drauf eingehen. Kann. Also jetzt kommen wir dazu, wie man eine Anwendung in Komponenten unterteilt. Also wir haben ja jetzt hier eine Sache, die sich anbietet. Wir haben unten hier diese Eingabeelemente. Die sind im Moment ziemlich redundant. Und dann werde ich jetzt hier ein Input-Element machen, das ich dann in die Seite einbinden kann und was dann von außen parametrisiert werden kann. Ui. Das war nicht so gedacht. Naja, okay, gut. Also die Komponenten, die werden dann halt als Tags in das Pseudo-HTML reingetan. Ja, ich glaube, das habe ich größtenteils alles schon erzählt. Ach so, eine Sache vielleicht noch, wenn man die einbindet, dann hat ein Parent keinen Zugriff auf seine Kinder. Also es gibt da jetzt nicht so die Möglichkeit, also außer man trickst, aber hat man eigentlich nicht die Möglichkeit, auf den Zustand der Kinder zuzugreifen. Dementsprechend wird dann die Kommunikation von oben nach unten über die Properties gemacht und von den Kindern nach außen oder irgendwohin über Callbacks dann. So, dann gehen wir dann direkt wieder hier hin. Den hier auch noch. Na? So. Ja, das brauche ich hier eigentlich nicht zeigen, weil sich da jetzt nichts geändert hat. Mal gucken. Habe. Okay. Also. Okay. Ja. Gut. Also, gut, jetzt hier sind erstmal wieder diese Verwaltungsdatenstrukturen, die wir sehen. Ach so, genau, wir sind jetzt hier in dieser Komponente, die ich mache, die heißt Vacation Input. Da habe ich jetzt in dieses Mod habe ich jetzt die Amount-Klasse reingezogen. Dann habe ich was vorher der Vacation Error war, habe ich jetzt umbenannt in Vacation Type, weil ich das jetzt in zwei Situationen benutzen werde. Einmal, um die Komponente zu parametrisieren, um zu sagen, ob es sich um einen halben Tag oder einen ganzen Tag handelt, aber auch, dann, um wieder zurück den Fehler zurück zu kommunizieren, ob der Fehler halt beim halben oder beim ganzen Tag war. Da es zur Parametrisierung dient, wird es als Property reingegeben, deshalb muss das dann copyable sein und partial equal, damit die Anwendung halt auch feststellen kann, ob sich da was geändert hat. Diesmal definieren wir dann so ein Properties-Objekt. Wird dann halt als UProperties hier mit so einem Makro definiert. Und dem geben wir dann halt die entsprechenden Werte, die wir von außen reingeben wollen. Haben jetzt die Komponentenklasse, diesmal ohne inneren Zustand, weil es nicht nötig ist. Und diesmal haben wir für die Komponente selber die assoziierten Typen keinen Message, weil die Komponente nicht, weil zur Komponente nicht kommuniziert wird, aber halt diese Properties. Ja gut, wir haben die Create-Funktion, die Update-Funktion, die könnten wir weglassen. Ich habe sie jetzt drin gelassen, das ist aber nicht nötig. Und dann haben wir jetzt ich springe erstmal wieder zum HTML. Also da haben wir wieder diese Input-Komponente, dann haben wir den Keypress-Händler und das war's. Und dann schauen wir uns mal an, wie der Keypress-Händler definiert wird. Also zum einen holen wir uns aus den Properties, das ist hier immer, die werden über den Kontext gereicht, holen wir uns den Vacation Type und den Callback und dann erstellen wir wieder dieses Batch Callback Objekt. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen eine Krücke. Da gibt es möglicherweise sauberere Möglichkeiten, das zu machen. Also wenn ihr hier guckt, ich gebe dann immer None zurück, weil diese Klasse ja gar nicht kommunizieren kann. Ja, gibt es bestimmt bessere Wege, das zu machen. Ich habe es jetzt hier so gemacht. Und dann halt wieder dieser Event-Händler, der im Prinzip im Großen und Ganzen so funktioniert wie vorher. Nur, dass halt jetzt die Message nicht direkt rausgegeben wird, sondern sie wird in den Callback reingegeben. Und dann schauen wir uns direkt auch an, wo der Callback herkommt. So, das hier sind jetzt wieder diese Hilfsklassen, oder besser gesagt die Vacation-Hilfsklasse mit dem Display. Die interessieren uns nicht. So, und hier haben wir wieder die Message. Die ist im Großen und Ganzen so, wie sie vorher war, nur dass wir jetzt halt diese Klassen halt aus dem Modul benutzen, dementsprechend dann halt den Namespace haben. Und genau, und jetzt die Update-Funktion hat sich auch nicht geändert, also weil wir immer noch dieselbe Nachricht erhalten wie vorher. Sie wird nur diesmal aus einer anderen Stelle verschickt. Und zwar haben wir jetzt hier unten, sieht man das, das ist jetzt die Tabelle, wo wir die Input-Elemente haben. Da haben wir jetzt hier unser Vacation-Input, haben die zwei Attribute Vacation-Type und Callback. Und in den Vacation-Type geben wir dann halt diesen Typ rein, also einmal hier All Day und unten hier dann halt Fraction of Day und dann den Callback, in den wir dann den Callback, den wir oben definiert haben, den zeige ich jetzt, reingeben. Das heißt also, wir geben, ja, genau. So, und hier sehen wir, der Callback, der ist relativ unspektakulär, der macht einfach, der kriegt hier dieses Result-Objekt und schickt dann immer eine Nachricht, eine Add-Nachricht raus. Hier benutze ich jetzt auch Callback und nicht dieses Batch-Callback, was ich eben hatte. Ja, gleich. Das Batch-Callback, was ich eben hatte, weil ich immer eine Nachricht schicke, weil die Fehlerbehandlung ja innerhalb der Komponente stattfindet. Ja?
Weil du dort diesen Callback und dann die Lambda quasi mit den Typen, würden da jetzt auch Compile-Fehler erscheinen, wenn jetzt quasi die Signatur nicht passt zu dem, was die Komponente dann benötigt? Also wenn du jetzt da beispielsweise einen Analyse-Typ reinpacken würdest, würde der dann beim Bauen crashen?
Ja, wir können ja einfach... Also ja, tut er. Die Fehlermeldungen sind nicht so richtig schön. Also das, da muss man sich dran gewöhnen, sage ich mal. Aber genau, das ist alles typsicher.
Okay.
Ja. Gut. Ja, und dann können wir vielleicht, also ja, die Anwendung ist dieselbe, die wir eben schon hatten. Ich lade nochmal neu. Da hat sich jetzt wirklich nichts dran geändert, nur dass wir halt jetzt Komponenten haben. Ne? Ja, machen wir jetzt nochmal hier. Hoppa, hat er nochmal geladen. So, ja, hat sich nichts geändert.
Der HTML-Code sieht genauso aus, wie als hätte ich das direkt angebunden, oder macht ihr jetzt dann irgendwas auch mit Shadow DOM und Web Components oder so? Macht er wahrscheinlich nicht.
Ich vermute, dass er Shadow DOM und Web Components und so macht. Also wenn du dir das jetzt hier anguckst, dann siehst du das, was ich eben schon gezeigt habe. Ne? Also hier, das ist im Prinzip das, was ich eben gezeigt habe.
Okay.
Also hier hast du jetzt, wenn du da reinguckst, da hast du einfach nur diesen leeren oder praktisch leeren Body.
Ja, okay.
Genau. So. Dann.
Keine Frage noch.
Ja.
Ich glaube, ich hatte jetzt nicht ganz verstanden, warum das mit dem Callback und nicht direkt eine Message aus der Komponente raus. Warum dieser Umweg?
Also, die Komponente, die. Also, du musst ja sagen, wohin die Nachricht geschickt wird. Die Komponente hat ja, also die kann ja nicht einfach nur eine Nachricht, also das ist kein globaler Message Broker oder sowas, ne? Du hast nicht irgend so ein Message Singleton, wo du dann irgendwie eine Nachricht hinschickst und der routet die dann automatisch, sondern das ist alles direkt verdrahtet sozusagen. Und diesen Callback, den du da anlegst und den du dann über den du dann über die Property reingibst, das ist im Prinzip die Verdrahtung. Damit sagt der Parent dem Child, so übrigens hier, wenn sich jemand was eingegeben hat, dann soll das so und so gehandhabt werden.
Kann man dem sowas wie eine Adresse oder einen Komponentennamen übergeben, um zu sagen, wende dich bitte an ihn und schick ihm das?
Also du hast natürlich die Möglichkeit, es ist ja typsicher, ne? Das heißt, der Typ muss schon mal stimmen. Also du kannst jetzt nicht irgendwie irgendeine Nachricht rausschicken. Aber wenn du mehrere Komponenten hast, die den gleichen Typ empfangen, dann kannst du dir sowas selber machen. Dann kannst du dir halt irgendwie so einen zentralen Dispatcher machen und dann schickst du da dann halt ein Callback, der das dann an den Dispatcher schickt und der verteilt das dann weiter an die entsprechende Komponente. Aber das macht You jetzt erstmal so nicht.
Okay.
Ja.
Danke.
Gut. Dann gehe ich schon mal auf den nächsten Tag. Das tut nicht, das ist aber seltsam. So, okay. Gut, ja, was zeige ich hier? Deep Links. Was sind Deep Links? Also wir haben ja eine Single-Page-Application und wenn man so eine klassische PHP-Anwendung, sage ich mal, hat, dann kann man ja auch über die URL, die man angibt, speziell sagen, wenn man in eine spezielle Seite reingeht. Das funktioniert bei, das funktioniert bei Single-Page-Applications erstmal nicht, weil da ja die Anwendung irgendwie über eine bestimmte Parent-URL angesprochen wird und die ganzen Unterseiten, virtuellen Unterseiten, sage ich mal, innerhalb der Application geroutet werden. Und Deep Links, wenn man eine Single-Page-Application mit Deep Links hat, dann heißt das, die Seite, die jetzt konkret angezeigt wird, da richtet sich die Web-Anwendung über die URL-Bar, also die scannt im Prinzip die URL-Bar und zeigt dann dementsprechend das an, was sie da rausgepasst hat, was dem entspricht, was da in der URL steht. Das hat Konsequenzen für den Webserver. Also der Webserver muss halt zum Beispiel wissen, dass alles, was unterhalb von mein App steht, ignoriert wird und dass dann halt immer, wenn irgendwas, was mit meiner App anfängt, immer nur diese eine Single-Page-Application ausgeliefert wird. Ja, die Vorteile liegen auf der Hand. Man kann halt direkt irgendwie rein sagen, was auf welche Unterseite man halt irgendwie geroutet werden möchte. Nachteile sind, dass die Webserver ein bisschen komplizierter konfiguriert werden müssen, eben dass die halt alles, was unter einer bestimmten Adresse liegt, auf diese Anwendung gemappt wird. Und natürlich hat man das Problem, dass wenn die Webanwendung etwas komplexer ist und auch einen inneren Zustand hat, dass man dann irgendwo hin routen kann, was jetzt möglicherweise keinen Sinn ergibt in dieser speziellen Situation. Da werde ich gleich auch noch ein kleines Beispiel zu geben. Und dass Benutzer dann halt auch die Möglichkeit haben, auf Teile der Seite zuzugreifen, zu der sie möglicherweise keine Berechtigung haben. Wenigstens, wenn es nicht richtig umgesetzt ist. Gut, so wird es dann aussehen gleich. Hier sieht man auch schon dann diese Links. Also im Prinzip ist es jetzt so, dass man halt da bei jedem Eintrag einen Details-Link hat. Wenn man darauf klickt, dann geht eine Details-Seite auf. In diesem Fall ist sie total witzlos, weil sie einfach dasselbe nochmal dediziert anzeigt. Aber man sieht hier oben dann halt die URL, die sich halt anpasst. Zum einen ist es die Übersichtsseite und in dem anderen Fall ist es dann halt die Vacation-Seite für den zweiten Eintrag. Und man hat noch einen Back-Button. Wie macht man das bei Hue? Also zum einen hat man dann halt einen Tag, der sich Browser-Router nennt. Der kann nur einmal innerhalb einer Single-Page-Application verwendet werden, weil es ja auch im Prinzip nur oben nur eine URL-Leiste gibt, würde es sonst irgendwie keinen Sinn ergeben. Und innerhalb dieser Browser-Router definiert man dann eine Switch-Komponente. In dieser Switch-Komponente wird dann die Routenbestimmung durchgeführt. Die Routen werden anhand von Enums spezifiziert. Dabei gibt es dann werden die annotiert, die Enums, sodass man halt in der Definition des Enums jeden Enum-Wert einer URL zuweisen kann. Und die tatsächliche Switch-Funktionalität, da muss man halt eine Funktion definieren, die anhand dieses Enums dann halt bestimmt, welches HTML innerhalb der Seite dann gerendert werden soll. Zu weit. So. Ja, das Zeigen der Seite kann ich mir eigentlich... Obwohl, nee, ich zeige trotzdem die Seite mal. Dann kann ich mal auch demonstrieren. Also hier haben wir jetzt diese Seite. Kann man jetzt auch was definieren, dann kann man hier reingehen und das ist ja jetzt alles in der Webseite. Das hat dann auch die Konsequenz zum Beispiel, dass wenn wir einen Reload machen, dann gibt es das Objekt nicht mehr, weil es ja nur im Speicher im Kontext dieser Webseite gehalten wurde. Und hier haben wir dann auch direkt ein Beispiel, wo der innere Zustand mit dem äußeren Zustand nicht übereinstimmt. Das heißt, ich greife jetzt auf das vierte Element zu. Die Liste hat aber nur drei Elemente. Dementsprechend wird dann halt, muss man das halt irgendwie berücksichtigen.
Das heißt, der gesamte Application State ist im Browser und nicht serverseitig.
In diesem Fall, genau. Also in diesem Fall. Ja, genau. Für diese Demo-Applikation normalerweise wird man das ja natürlich auf dem Server speichern. Genau, und es wird auch nirgendwo persistiert. Ne? Also das ist F5, dann ist alles weg. Gut. Dann also uns dann schauen wir uns mal das hier an und das. So, also zum einen in der Cargo-Tommel sieht man jetzt, dass da noch eine zusätzliche Crate eingebunden werden muss. Das ist diese Jew-Router. Genau. Und ja, dann schauen wir uns jetzt erstmal die Details-Seite an. Also wir haben jetzt die äußere Seite, die zeige ich gleich. Und innen drin haben wir jetzt zwei Seiten. Ach, das kann ich hier vielleicht mal zeigen. Also wir haben jetzt hier halt unsere Main. Und dann haben wir in einem Pages-Untermodul haben wir jetzt Details und Overview. Und das sind im Prinzip, also die Overview, das ist im Prinzip die Webanwendung, die ich eben gezeigt habe. Und die Details-Seite, das war diese Details-Seite, die ich da eben gezeigt habe. Das ist jetzt wieder hier so eine funktionelle Komponente. Und hier ist dann auch noch, ach so, ja genau, hier zeige ich noch mal eine Sache. Wenn man so eine funktionelle Komponente hat, dann hat man auch im begrenzten Maße die Möglichkeit, die zu parametrisieren. Man kann nämlich hier auch Properties reingeben. Also wenn die einen Properties-Parameter hat, dann nimmt die Komponente dann auch von außen Properties an. In diesem Fall haben wir als Property die Vacation, die angezeigt werden soll. Aber da man ja eine URL angeben kann, die keinen Sinn ergibt, geben wir jetzt nicht die Vacation komplett an, sondern als Option. Und ja, bei der Anzeige gucken wir halt, gibt es was? Wenn ja, dann zeigen wir das an. Gibt es nichts, dann sagen wir, ja, gibt keine Vacation. Und hier unten sieht man auch noch, wie dieser Zurücklink oder wie diese Links angelegt werden. Das ist dann halt diese Link-Komponente von Jew. Und da sagt man dann, dieses Route, das ist das Enum, wovon ich eben geredet habe. Und dann sagt man dann halt, schick mich dahin, wo dieses Enum halt hingeroutet werden soll. Und das kann man jetzt von überall innerhalb der Main-Anwendung drauf zugreifen. Und jetzt schauen wir uns die Main an. Zunächst haben wir das Enum. Da habe ich jetzt drei Routen definiert. Also zum einen, wenn man initial auf die Seite kommt, dann habe ich halt hier Route. Ansonsten bei Vacations zeige ich die Übersichtsseite. Und wenn hier noch eine ID ist, dann zeige ich die Vacations an. Tatsächlich ist das hier dann auch typsicher. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwas angebe, was sich nicht in ein Int casten lässt, dann nimmt er die Beine hoch, das geht da nicht. Also man kann dann auch so ein 404-Händler definieren, aber erstmal kriegt man dann eine leere Seite. Ja, okay. Dann was wir jetzt hier sehen, also das ist das hat im Prinzip mit dem zu tun, was wir eben gesagt haben. Also wir haben ja jetzt eine Webanwendung und wir haben einen Zustand. Wir können aber diesen Zustand, den müssen wir aber zwischen den Unterseiten teilen, weil die Liste, welche Vacations es gibt, die befindet sich in der Overview-Seite. Aber die Main-Seite, die muss ja, wenn ein Link angegeben wird, muss sie ja wissen, um welches Element es sich handelt. Und das mache ich jetzt darüber, dass ich hier mit einem RC und einer Ref-Cell diese Liste in der Main-Anwendung halte und die dann in die Overview-Seite reingebe. Hier sieht man das. Also ich habe, das hier ist dieses Switch. Das ist dieses Switch-Statement, was ich mache. Das kriegt die Route rein. Das ist ja hier oben unser Enum. Hoppala. Oh Gott. Königreich für eine Maus. Und anhand dieses Enums wird dann halt hier geswitcht. Root und Vacations wird auf die gleiche Seite geswitcht. Und hier werden dann halt die Liste an Vacations als Property mit reingegeben. Und im Fall, dass halt eine dedizierte Seite, also die Details-Seite angezeigt werden soll, wird hier aus der Vacations-Liste das entsprechende Element rausgenommen und dann halt der Details-Seite als Property mitgegeben. Genau, und hier sieht man jetzt nochmal halt dieses Browser-Router-Tag, was halt in der Main-Seite drin sein muss und wie dieses Switch angelegt wird. Also einmal mit Switch, der Typ wird parametrisiert mit dem Enum und dann halt über den Render, das Render-Attribut wird dann halt dieses, das Lambda reingegeben. Genau, so.
Das Main dort im Browser-Router, das ist eine festgelegte Definition von dem Browser-Router, dass da ein Main-Tag drin sein muss?
Ach so, nee, das ist, habe ich jetzt, das ist ein HTML-Tag, ne?
Ja.
Ja, genau, also das war in irgendeinem Beispiel, an dem ich mich lang gehangelt habe, hatten die das so gemacht, deshalb habe ich das hier gemacht. Bei den anderen hatte ich es noch nicht gesehen, deshalb habe ich es da anders gemacht, aber das ist einfach nur HTML, glaube ich. Genau, so, das war jetzt im Prinzip auch alles, was ich demonstrieren wollte. Ich gucke nochmal, ob ich nicht was vergessen habe. Nö, sieht gut aus. So, ja, wo habe ich mich orientiert? Also wie habe ich mir die ganzen Sachen angeschaut? Also es gibt ein New Book. Das ist für den Anfang sehr gut, weil da diese ganzen Konzepte halt gezeigt werden. Also es hört weit vor dem auf, was ich jetzt vorgestellt habe. Also es ist wirklich nur, um initial reinzukommen. Es ist relativ unvollständig noch, wenigstens das letzte Mal, wo ich geguckt habe. Die UAPI-Dokumentation, die ist ganz okay. Die ist an manchen Stellen muss man dann halt, also hat es für mich jetzt nicht gereicht, aber U hat hervorragende Beispiele und das ist im Endeffekt auch da, wo ich mir wo ich am meisten irgendwie mich informiert habe, um halt zu gucken, wie man bestimmte Aufgaben löst. Ansonsten für die, zum Beispiel die Interaktion mit dem DOM, da war das Wasm-Bindgen-Buch ziemlich gut. Also das habe ich da zu Rate gezogen. Jo, das war alles, was ich vorzustellen hatte. Ich weiß nicht, ob es da noch Fragen gibt.
Ja? Eine Sache, die mich interessieren würde, wenn man denn tatsächlich mit dem Server kommunizieren will, liefert U da was mit? Gibt es da Crates, die etabliert sind? Macht man das über WebSys irgendwie, über XML, HTTP-Requests oder was weiß ich?
Das kann ich dir nicht sagen. Also ich habe, für mich habe ich so eine kleine Anwendung, die das macht. Und da habe ich das über die Fetch-API gemacht. Also dann habe ich über WebSys einfach auf die Fetch-API zugegriffen. Und dann hast du natürlich auch den Vorteil, dass du dann mit Serde einfach dir JSON-Objekte in einem, also du kannst dir dann eine Crate selber machen, wo du deine, die Klassen hast, die Austauschklassen. Und die kannst du dann sowohl in der Webseite einbinden als auch im Webserver und hast dann direkt typsichere Kommunikation zwischen Server und Client. Das ist eigentlich ganz schick.
Ja. Wie ist der Roundtrip, wenn man irgendwas anpassen möchte? Also Code modifizieren, dann mit Cargo bauen und anschließend Server neu starten?
Nee. Das ist, kann ich vielleicht mal demonstrieren noch.
Oder wird das WebAssembly neu kompiliert und reingezogen?
Also wenn du Trunk benutzt, der beobachtet das Verzeichnis. Und wenn sich da irgendwas geändert hat, dann kompiliert der neu und zeigt das dann wieder an. Ich weiß nicht, war das? Ja, okay, gut.
Man kann ja alle möglichen Crates dann verwenden. Dann könnte man doch auch sowas wie Tower benutzen für Requests wahrscheinlich. Oder dann direkt eine WebSocket-Verbindung aufbauen sogar.
Aber Tower ist doch für serverseitig, oder?
Ich glaube, es kann auch Clients.
Echt?
Also ich habe damit schon mal beides gemacht, dass ich gleichzeitig einen WebSocket-Server und Client aufgebaut habe.
Hyper
heißt
Client.
Ah, genau. Ja, Hyper dann, genau.
Wie?
Hyper.
Aber Hyper ist für HTTP-Anfragen, ne?
Ich habe WebSocket damit gemacht.
Oder WebSocket, genau. Ja, ich glaube, die kannst du auch benutzen, aber das, ehrlich gesagt, erinnere ich mich nicht, was ich gemacht habe.
Das ist das eigentlich. Dann muss halt gucken, ob die WebAssembly Compile Target hat.
Ist das eher einfach für WebSys?
Also mit WebSys kannst du halt auf die Web-API zugreifen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich das benutzt habe oder ob ich Hyper verwendet habe. Ich meine, dass Hyper auch gehen würde, aber wissen tue ich es nicht.
Also Fetch-API und so, da in JavaScript gibt es ja einige Libraries, die noch ein Layer da oben drüber setzen, sodass man was weiß ich, Requests canceln kann und was weiß ich nicht, was da jetzt so an Spielereien gibt.
Ja. Ja, okay, das weiß ich jetzt alles nicht. Also ich habe das eher so Proof of Concept gemacht.
Was ich mir nochmal gerne näher anschauen würde, wäre das mit den Callbacks. Weil ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, wie tatsächlich die Messages den Komponenten zugeordnet werden.
Ja, so du definierst dir über den Kontext, ja, über die Link, den Link-Member, ein Callback. Dieser Callback, der Typ, der da... Bitte?
Das ist kein
Property. Nee, genau.
Das, was von you kommt.
Richtig. Und die Properties, also hier, der Kontext, der hat zwei Member oder mindestens zwei Member. Ich glaube, der hat zwei Member. Das ist einmal die Link, den Link. Den verwendest du, um zum Beispiel Callbacks zu erstellen. Und der hat den Props Member, mit dem greifst du auf die Properties zu. Der Kontext, der ist parametrisiert über den Application-Typ. Daher kennt der den Typ der Callbacks und der Properties. Dementsprechend ist diese Callback-Funktion, die nimmt dann halt ein Lambda zum Beispiel von dem Typ, der als Message definiert wurde. Ne? Ist das verständlich?
Okay, und du gibst dann das onDateEnd hat als Callback-Property in die Kind-Komponente und rufst es dann von da aus auf. Ja. In Zeile 57, das...
Ach so, das meinst du. Ja, genau. Das gebe ich hier rein als Property. Das heißt, ich gebe dann dem Kind ein Callback, der, wenn er aufgerufen wird, dem Parent dann halt die Nachricht zukommen lässt.
Okay,
gut. Jo. Sonst noch Fragen? Ja, dann vielen Dank und